guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Rose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Dass das so früh eskalieren würde, hätte ich nicht gedacht. 12 Folgen, man sollte meinen, ab der 9. oder 10. wird es schwierig. Wir gehen uns auf den Sack, erste Streits. Stattdessen Anfang der 3. Folge und ich bin super sauer.
Ich bin auf mich, oder?
Ja, naja, auch süß. Süß, dass du in Erwägung ziehst, dass ich auf jemand anders sah. Und ich will direkt einsteigen. Wir hatten uns die ganze Geschichte mit dem Podcast so überlegt. Ich hatte mir die ganze Geschichte mit dem Podcast so überlegt. Wir gucken den ganzen Tag Serien, die ich gut finde. Und im Grunde muss ich nicht arbeiten, weil ich ja einfach nur hier in diesem Deezer darüber rede, was ich eh privat mache. Und dann kam der Stefan und meinte, dachte ich zu Recht, wir müssen auch lineares Fernsehen gucken, Sachen, die da relevant sind. Dann dachte ich, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, da wird schon Relevantes kommen. Und dann hat der Stefan vergangene Woche gesagt, so, wir gucken Kerners Köche. Und ja, damit ist meine Entrüstung im Grunde schon auf dem Höhepunkt.
Ich kann gar nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, was mich da geritten hat, außer also Kerner und mich verbindet ganz viel.
Ganz viel Hass, deswegen habe ich mich darauf eingelassen, weil ich dachte, okay, wenn der Stefan dann komplett am Rad drehen kann, dann machen wir das, wie schlimm kann es schon sein? Und jetzt sage ich dir mal, wie schlimm es war. An einem fucking Samstag um 16.15 Uhr, das ist eine Zeit, da weiß ich gar nicht, ob mein Fernseher funktioniert, wenn es draußen hell ist. Ist
so. Du weißt nicht, ob der ein anderes Programm als Vox zeigt, das ist aber was anderes.
Ja gut, darüber möchte ich gerade nicht sprechen.
Okay.
Und 23 Grad draußen, ich war auf einer wunderbaren Verabredung mit einem Grilled Cheese Sandwich. In der Sonne saß ich und musste mich um 15.30 Uhr mit den Worten verabschieden. Entschuldigung, ich muss jetzt Kerner gucken. Und dann saß ich bei gleißendem Sonnenschein, mein Fernseher steht direkt vorm Fenster, draußen das schönste Wetter der Welt, innen drin Kerner. Und das war der Moment, wo ich dachte, ich denke, ich werde jetzt doch den Jan Böhmermann anrufen und fragen, ob er mit mir diesen Podcast machen möchte.
Aber ich habe gehört, du hast nach 10 Minuten konntest du gar nicht weitergucken.
Ja, ich hatte, ich hatte familiäre Notfälle. Ich konnte nicht gucken wegen, du glaubst mir nicht, ne?
Wir hatten vorher besprochen, dass du dann einen Attest halt mitbringen müsstest.
Denkst du wirklich, ich komme ohne Attest hier hin?
Oh,
hier,
okay.
Richtiges Papier, liest es gerne vor. Meine Mama hat es geschrieben, so wie Attests das machen. Man sieht es an der Unterschrift, Sarahs Mama. Bitte, ein Attest ist mein Kerner-Attest. Ich konnte nicht gucken, aus Gründen.
Soll ich kurz vorlesen?
Vor, mein, bitte ist
sehr geehrter Herr Niggemeier, bitte entschuldigen Sie die fehlende...
Stefan, bitte, das ist ernst, ist ja immerhin ein Attest.
Bitte entschuldigen Sie die fehlende Vollständigkeit der Arbeit meiner Tochter Sarah. Obwohl sie, wie vollkommen zu Recht von Ihnen angeordnet, die Unterhaltungssendung Kerners Köche am vergangenen Samstag, um sich später mit Ihnen zu sprechen, war sie leider aufgrund...
Was denn?
Aufgrund dienstlicher, familiärer Verpflichtungen, Regelschmerzen, Allergieschüben, Hundenotfall leider nicht möglich. War sie nicht möglich? War es ihr? Ich rede hier. Das ist
meine Mutter kann sehr wohl schreiben, bitte.
Da sie Sarah sich ja sonst als enorm zuverlässigen und freundlichen, großzügigen, äußerst witzigen Menschen kennen, hoffe ich sehr, dass sie dieses einmalige Versäumnis entschuldigen und Sarah nicht mit einer weiteren Folge ihrer Rubrik Stefan macht Sarah für schlechte Friends-Folgen verantwortlich strafen werden. Es verbleibt mit freundlichen Grüßen Sarahs Mama. Gut, naja, dann hat das seine Ordnung.
Ne, alles klar. Wir stellen das später online für Leute, die glauben, dass das nicht stimmt. Das ist eine richtige Unterschrift. Also ich habe es nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe den Anfang gesehen und war direkt angepisst, weil der Kerner mich angelogen hat. Der allererste Satz war, warte, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. schön, Sie wiederzusehen und dass Ihr Interesse für die besten Köche ungebrochen ist. 3 Lügen. Erstens, der sieht mich nicht. Zweitens, sieht er mich nicht wieder, denn ich habe es noch nie gesehen. Und mein Interesse an den besten Köchen ist tatsächlich gebrochen, wenn vielleicht sogar noch nie da. Und das war der Moment, wo ich raus war. Ich habe dann nur noch Ton ausgemacht und mir das Essen angeguckt.
Das Lustige ist, dass tatsächlich diese Begrüßung all das schon wieder beinhaltete, was mich an Kerner wahnsinnig macht. Es gibt niemanden sonst, außer vielleicht Markus Lanz, der nochmal ein eigenes Kapitel wäre. Da finden wir bestimmt nochmal eine Gelegenheit, auch eine Folge, irgendwas zu gucken. Niemanden sonst, der es so schafft, so künstlich Natürlichkeit zu heucheln und so Beiläufigkeit, so schön, sie wiederzusehen. Und er sagt das gleichzeitig so, dass man weiß, er hat wahrscheinlich 10 Leute beschäftigt, die mit ihm überlegt haben, was der beste Satz ist, den er jetzt sagen kann, nachdem er jahrelang diese Sendung am Freitagabend moderiert hat.
Ja.
Und es gleichzeitig aber so beiläufig klingen soll, so wie jemand, der dann gerade dir die Tür aufmacht.
Wie ein guter Freund.
Ah!
Ehrlich gesagt, naja, mach erstmal, rante erstmal, weil ich, naja, kann ich eine Zwischenfrage stellen?
Sehr
warum
gerne.
Haben wir das geguckt? Wo war die Relevanz außer dein Hass?
Die Relevanz war, dass ich, nee, das war ja, das ist ja früher immer freitags abends um 10:30 oder 11 oder sowas
gelaufen. Ich kenne das gar nicht.
Jahrelang und mit größerem Erfolg und dann als Kerner gegangen ist, hat Lanz das übernommen. Und
und jetzt hat der Kerner ihn das wieder weggenommen?
Nein, und Lanz hat dann damit auch irgendwann wieder aufgehört, weil der keine Lust mehr hatte. Und Kerner hatte ja früher mal alles im ZDF moderiert. Mhm. Ist dann zwischendurch zu Sat.1 gegangen, da wollte ihn keiner sehen, ist dann wieder zurück zum ZDF und moderiert aber seitdem nicht mehr alles, sondern so gelegentlich hier und da und dachte vielleicht, weil das ZDF hat auf dieser Nachmittagsschiene ganz viele ganz schreckliche Kochsendungen in allen Varianten.
Und Rosamunde Pilcher, das möchte ich kurz noch sagen, denn das lief vor Kerner, denn ich hatte aus Versehen zu früh eingeschaltet.
Und sonst lief auf diesem Platz Lafer, Lichter, Lecker.
Ah,
mit Johann Lafer und wie heißt Horst? Horst Lichter?
Ja, über Johann Lafer möchte ich gleich schlimme Sachen erzählen.
Und Franz-Walter Lecker. Die machen zu drei, das sind halt drei so Köche.
Heißt der wirklich Lecker?
Nein, es sind nur zwei Köche.
Ach so. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, in meinem Kopf war tatsächlich gerade, guck mal, der kleine Junge heißt Lecker mit Nachnamen, der soll Koch werden. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz wach. Erzähl weiter.
Und die haben das 100-mal gemacht, die haben viele öfter als 100-mal gemacht und wollten nicht mehr, und jetzt ist Kerner halt wieder dahin.
Okay.
Und ich dachte, ich guck einfach auch mal, ob das immer noch so funktioniert, wie es vor vielen Jahren funktioniert hat, dass ich wirklich Kerner anschaue und sich mir so die Nacken und alles Haare aufstellen, weil es ist alles so falsch. Und ich kann also berichten, glücklich, es funktioniert immer noch.
Das hat mich komplett weggetriggert.
Ja, okay. Ich muss einmal kurz fürs Protokoll sagen, an dieser Sendung ist nichts ernsthaft schlimm. Das kann man sehr gerne machen, da können Köche rumkochen, da können Leute im Studio sitzen und das essen und probieren. Und auch Johannes Becker, ich muss es inzwischen so, ich war mir lange nicht sicher, es verstößt nicht gegen die Genfer Menschenrechtskonvention, dass er das moderiert. Nein, wirklich. Aber es ist diese ganze Art. Ich glaube, das ist auch nicht nur Kerner, sondern es hat sowas, was mich immer auf eine etwas irrationale Art wütend macht. Es hat so eine komische Betriebsausflugsstimmung. Das ganze Publikum ist so voll von so mittelalten Menschen, die so unbedingt amüsierwillig sind. Und die wirklich bei jeder Gelegenheit, Johann Lafer kommt da rein und Kerner sagt so, oh, gucken Sie mal die Schuhe, weil er irgendwelche verrückten Schuhe trägt. Und das ganze Publikum sieht so wirklich so, oh ja, die Schuhe von dem Lafer, wow, und sich so anstoßen. Und es geht die ganze Zeit werden so, ah, und
das
oh.
Das war in der Sendung, die ich auch gesehen habe.
Und die ganze Zeit machen die solche Geräusche und dann kocht die eine Köchin kocht ein Tuna-Tataki auf einem süß geflammten Melonen-Carpaccio mit einem Avocado-Apfel-Frühlingszwiebelsalat an Balsamico-Reduktion.
Das sah lecker aus, Entschuldigung.
Das hat Kerner dann mehrmals noch gesagt und das ist auch okay, sich ein bisschen über diese Formulierung lustig zu machen. Aber das Publikum ist sowieso, Tuna-Tata, hast du das, Ilse, hast du das gehört? Und es ist so ein Quatsch, sich darüber zu ärgern, dass Leute sich amüsieren, aber ich sitz da und denk so, und dann irgendwann fragt Kerner, es ist auch so typisch. Ich hab so Angst, dass ich niemanden mit meiner Wut überzeuge, deswegen rede ich mich jetzt ein bisschen. Irgendwann sagt Kerner so zum Publikum, sind Ihnen eigentlich Getränke angeboten worden? Und das ganze Publikum so, nein, uns sind keine Getränke angeboten. Ja, das haben wir ja auch noch nie gemacht. Pause, Pause, Pause. Aber wenn Sie jetzt mit mir so einen Countdown runterzählen von 3, dann gucken wir mal, was passiert.
Das war auch alle in der Sendung?
Ja,
ich hab alle die
Zellen,
doch geguckt.
Alle zählen runter und dann kommen junge Damen mit Sekt und Orangensaft. Also, oh, ein großes Hallo, jetzt kommt der Sekt. Als ob die überhaupt noch Sekt gebraucht hätten in
Stefan,
der Stimmung.
Lass mich kurz einhaken. Du kannst gleich weiter hassen. Ich habe Lust auf deinen Hass. Ich liebe deinen Hass. Deswegen arbeite ich mit dir zusammen, wegen deinem Hass.
Jetzt sag du.
Nee, ich habe eine Frage. Kann es sein, dass dein Hass sich eher auf das Publikum bezieht als auf den Kerner?
Nee, das funktioniert zusammen. Der weiß, wie er die ansprechen muss und der spricht die auch an. Und die finden, glaube ich, all dieses, was ich so eine angestrengte Pseudonatürlichkeit finde, ich glaube, die finden das super. Die sitzen da und sagen, ach, der Kerner mit seinem Humor. Das ist schon so ein Gesamtpaket.
Das sind ältere Menschen, die kennen dieses Medium gar nicht.
Da muss man jetzt ältere Menschen auch in Schutz nehmen.
Sind die in diesem Fernsehen drin? Da sind Kameras, Aufnahmeleiter, dieser freundliche Mann, der Kerner.
Nein.
Da ist man vielleicht, nee.
Nein.
Verstehe. Ich traue.
Das andere, was an dieser Sendung irgendwie interessant ist, also früher war das so ein Ritual, dass das lief. Man wusste, dass Kerner hatte jeden Abend seine Talkshow und freitags war diese Talkshow halt eine Kochshow. Das hat sich so ergeben. Und da war das so ein Ritual und hat man das, glaube ich, auch geguckt, weil man wusste, da kommt es. Jetzt am Nachmittag als neue Sendung war es so für mich völlig rätselhaft, warum stehen da jetzt vier Köche und jeder kocht irgendwas? Also ja, warum nicht? Aber warum? Und es ist auch schon so ein Ergebnis von so Fernsehen, was jetzt nicht mehr wirklich einzelne Menschen beim Kochen zeigt, sondern man stellt jetzt vier oder auch noch mehr nebeneinander, die dann gleichzeitig kochen, sodass du nie wirklich was mitkriegst. Inzwischen kannst du das alles auf der Website runterladen, die Rezepte und so.
Ja, warte, das war eine Sache, die ich ganz toll fand, wie der Kerner sagte, online können Sie das alles nochmal nachlesen, wir nennen es Tutorial. Süß,
das meint er mit mehreren kleinen so Anführungszeichen, ja. So Witzanführungszeichen.
Also du meinst, der meinte das auch noch witzig?
So halbwitzig, wie alles. So. Das ist so halbwitzig. Schön, sie wiederzusehen, ist auch so halbwitzig, weil er sieht dich ja nicht, wie du schon richtig gesagt hast. Deswegen ist das so ein bisschen distanziert lustig. Die haben alle großen Spaß und...
Ich muss dich...
Und eins, gerne. was an der Sendung noch schwierig ist.
Ja.
Die Köche probieren dann ja gegenseitig ihre Essen da.
Ja.
Das ist wahnsinnig angestrengt, weil einerseits wollen die natürlich so nette Sachen übereinander sagen, andererseits aber auch nicht wirklich und man übt dann auch so ein bisschen Kritik. Und dadurch sind diese ganzen Teile, wo die sich so gegenseitig dann kritisieren müssen, es ist so schwer, das anzugucken, weil man möchte diese ganze Zeit, jetzt sag doch, ob du es scheiße findest. Und ich so, na ja, ich habe schon früher, der eine Koch kam aus Österreich, hat irgendwie gesagt, das ist sauber gekocht, das kannst du, sauber gekocht, dann erklärt, nein, in Österreich ist das was Positives und wir meinen das echt, ja, sauber, Johann Lafer sagt, Moment, das ist nicht schlimm, die Steigerung von sauber gekocht ist, du hast gutes Porzellan genommen, aber es ist, in Wahrheit,
was
es ist
erwartest du denn? Es ist
wahnsinnig
ZDF um 16.15 Uhr.
Aber es ist so anstrengend, das zu gucken, weil man merkt, wie die sich alle winden, irgendwie ehrlich zu sein, aber dann doch nicht so ehrlich.
Aber das
ehrlich.
Mädchen hat doch geflirtet mit dem Alexander Kuttner. Der hieß nicht Alexander Kuttner, aber ich habe immer Kuttner verstanden. Kumpta ja. Oder so. Und der und das Mädchen mit den roten Haaren waren doch immer so, von mir kriegst du 12 von 8 Punkten. So. Nee, ja. Oder habe ich ein Porno geguckt, aus Versehen währenddessen?
Das kann schon so gewesen sein.
Ja, das war doch gar nicht angestrengt. Die hatten sich lieb.
Aber die anderen doch nicht. Ja. Da hattest du schon den Ton aus und...
Ich hatte nicht den Ton aus, als Johann Lafer kam. Ich habe leider ein kleines Lafer-Problem. Ich habe mal mit dem gedreht.
Ach.
Der hat sowas ganz leicht... Jetzt muss man aufpassen mit den Anwälten. Diese haben schon Anwälte, die auch in unserem Interesse arbeiten.
Du kannst sagen, was du willst.
Der hatte sowas ganz bisschen Fummeliges, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war immer so, hier, dein Mikro ist nicht so richtig fest. Komm, ich mach das an deinem Ausschnitt fest, so. Und der hat sehr gut gekocht, das muss man sagen. Auch als ich mit ihm gedreht habe, hat er sehr gut gekocht.
Also man kann vieles gegen ihn sagen.
Aber der ist halt auch mit mir Hubschrauber geflogen, weil der hat natürlich einen. Und das war ganz furchtbar, weil mir ist schlecht geworden im Hubschrauber und ich habe von hinten immer gepiepst, bitte, Johann Lafer, gerne ein bisschen entspannter fliegen. Und Johann Lafer hat dann so Loopings gemacht und so Quatsch, weil er das witzig fand. Deswegen ist er bei mir so ein bisschen unten durch. Aber dieses Altherr, dieses Lüsterne, hat der immer noch. Denn was mir aufgefallen ist in dieser Kochsendung, ist, wie der die ganze Zeit immer so sexy Anspielungen hatte. Wie der Lafer dann von geilen Pfannkuchen sprach, wo ich so dachte, nicht Johann Lafer, das ist irgendwie... Das ist kein sauberes, das ist nicht sauber gekocht.
Das Studiopublikum hat auch gemacht.
Ja, aber das ist bäh. Und dann macht er seinen Pfannkuchen da in der Pfanne und erklärt, dass es ist wie, man muss einfach an schöne Frauen denken, während man das macht. Und dann denke ich, wo ist der Zusammenhang? Außer, sorry, ich muss es sagen, ein furchtbarer Körperflüssigkeitszusammenhang. Nämlich da ist so weiße Pampe in der Pfanne, die der jetzt so... Aber woher sonst? Weißt du, die muss der in der Pfanne ordentlich so drehen und verteilen, damit es ein schöner Pfannkuchen wird. Und erklärt dem Kerner, man muss an schöne Frauen denken. Könnte ich brechen? Ja, erklär mir einen anderen Zusammenhang. Das war der einzige, der mir in den Kopf kam, war diese weißliche Flüssigkeit, die in der Pfanne verteilt wird, während man an Frauen denkt.
Ja.
Da dachte ich so, bäh. Und jetzt muss ich dir sehr stark wehtun. Genau. Jetzt wird's für dich ganz hart.
Ja, bitte, sehr gerne.
Den Kerner, ne?
Ja, den magst du gerne.
Den fand ich das Angenehmste an der Sendung. Vielleicht bin ich auf alles reingefallen, was du gesagt hast, aber
der
diese...
ist ja auch...
Nein, jetzt lass mich das sagen. Diese Understatement-Freundlichkeit, dieses... Also, ich erinnere mich noch an einen Satz, wo er meinte, das hat überhaupt gar keinen Wert, aber mir schmeckt es gut. Da dachte ich, wie süß das ist. Der sagt einfach, das ist lecker, er weiß, dass er aber nicht der Chef ist. Und in dieser Schublade Kerner sind einfach viel schlimmere Leute. Da ist auch ein Beckmann und ein Lanz. Da ist doch der Kerner ein freundlicher, junger Mann mit ein paar Lachfältchen, der einem nicht wehtut. Ich möchte ihn nicht heiraten, aber ich... Ich habe mit dem gute Erfahrungen gemacht. Ich fand ihn immer nett.
Also der ist schön beim Hubschrauber. Der hat dann nicht so...
Der würde sofort landen oder mir eine Brechtüte geben oder sowas.
Ja, das stimmt. Ja, der ist angenehm. Der ist auf eine ganz unangenehme Art angenehm.
Ach, nur weil und du angenehme Mensch, weil du selber so unangenehm bist.
Unnatürliche Art, natürlich, weil der ist, glaube ich, wirklich so. Ich habe so lange gedacht, warum verstellt der sich so schlimm im Fernsehen? Und dann habe ich den irgendwie mal getroffen oder mit ihm telefoniert und der ist wirklich so, was es aber gar nicht
weicher,
besser macht.
Freundlich, aber wenn man doch weiß, dass es echt ist, müsste es doch besser machen.
Aber weich ist schon mal, und echt, der ist...
Naja, so echt, wie man halt sein kann im Fernsehen als Kerner, aber...
Weich trifft es aber überhaupt nicht,
weil unter dieser... So eine Ungefährlichkeit.
Ja.
Ich fand den irgendwie nett. Es war ein bisschen schade, weil ich wusste, wir gucken das, damit wir Kerner hassen können. Und wie immer, wie damals bei Stranger Things und bei Charité, hatte ich mir vorgenommen, ich auch, ganz weit vorne werde ich an der Hassampel stehen. Und wo stand ich? Hinten und hab gebummelt.
Das ist aber auch okay. Muss ich ja auch sagen, es ist, und er soll das auch da moderieren und ja.
Willst du eine kleine Insider-Information noch über den Kerner? Damals, als er diese Talksendung hatte, da war ich ja mehrfach zu Gast, wird man ja natürlich bisschen Werbung jetzt, wird man ja abgeholt von so Gästeautos vom Flughafen. Und alle Gästeautos vom Flughafen, das war ja in Hamburg, ist das, glaube ich, oder wo das bezeichnet wurde, hatten kein Hamburger Kennzeichen, sondern die haben ihr Auto extra in Jena oder was auch immer angemeldet, damit das Kennzeichen JBK ist. Das fand ich ein bisschen affektiert. Was ist denn J? J ist Jena, ne?
Ich sag mal ja.
Wie die da so 20 Karren im Osten anmelden, nur damit da JBK stehen kann. Das fand ich, falls dir das hilft, das fand ich ein bisschen affektiert. Sonst tut's mir leid.
An der Sendung war er auch nett.
Ja, naja, das Einzige, was mich mal verstört hat, dass der einen natürlich duzt privat, was ich angenehm fand, und in der Sendung aber auf dieses Sie bestand, was mich ganz verwirrt hat, weshalb ich es dann immer, was auch nicht super witzig ist, extra ironisch betont habe, was irgendwie auch blöd ist, aber das ist, als wenn wir uns auf einmal siezen würden. Das wäre komisch, finde ich.
Ja.
Herr Diggemeier, also sag mal, aber wurdest du zumindest befriedigt? Du warst wenigstens schlau genug, um 16.15 Uhr mit dem Hund spazieren zu gehen und das in der Mediathek nachzugucken.
Ja, und ansonsten war ich nicht lange, weil es war völliger Quatsch vorzuschlagen, das zu gucken.
Nee, na, wir müssen jetzt der Fernsehhalber noch sagen, was zur Auswahl noch stand, waren 8 Stunden das große ProSieben-Promi-Völkerball.
Gut, so schlau bin ich inzwischen. Und der ganz große Vorteil dieser Sendung, 45 Minuten.
Ja, das
muss man einfach mal sagen. ProSieben-Völkerball, 80 Stunden.
Ja.
Ja.
Und Völkerball, das ist ja auch, als wenn man Leuten beim Backen zuguckt. Wobei, das machen Leute
ja auch. Müssen ja noch kurz über das Essen. Du isst ja gerne, aber du bist jetzt nicht jemand, weil es gibt ja unfassbar viele Kochsendungen. Womöglich müssen wir auch noch ein paar andere, bessere gucken.
Nein. Das ist ich möchte nicht zugucken, wie Leute das Essen zubereiten. Ich gucke höchstens Perfektes Dinner, weil da auch noch Menschen doof sind wieder miteinander und das normale Menschen sind. Aber Profiköchen beim Sachen an und auf Koriander legen, verstehe ich nicht. Plus, ich habe auch so einen Fernsehfutterneid. Wenn ich Sachen im Fernsehen sehe, die lecker sind, will ich das sofort essen. Diese Thunfisch-Avocado-Geschichte verrückt gemacht.
Ja, ja, das klang sehr gut. Und sagen dann auch mal so Sätze wie, ganz leicht nachzukochen. Mach das mal. Koch doch mal was davon nach.
Wie schwer kann schon sein? Avocado, Thunfisch, Koriander drauf, fertig.
Ich könnte jetzt noch, wobei es hieß, Tuna Tataki.
Ja, da waren auch süße, ich mag ja süß und salzig nicht. Ich müsste alles, was cool war, weglassen. Kein Melonenzeugs, keine Äpfel.
Wie, du magst süß und salzig nicht?
Zusammen mag ich das nicht.
Du isst die ganze Zeit?
Nein, das ist abwechselnd, Stefan. Eis und eine Wurst abwechselnd essen, aber eine Eiswurst zum Beispiel, not my thing. Du weißt, es ist kompliziert mit mir. Du hast mich doch schon getroffen.
Ich sag jetzt noch ein positives, sinnlos positives über die Sendung. Was okay ist, ist, dass da einfach Leute stehen und kochen, die bewerten sich da gegenseitig. Beim ZDF ist man inzwischen so weit, es gibt eine Sendung, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß, wo die Leute, die gar nicht kochen können, quasi blind kochen. Und die haben dann so Köche in irgendwelchen Kabinen, die ihnen dann
per
Kopfhörer...
Die haben blinde Leute, die kochen?
Nein.
Oh nein, die armen Blinden, die verbrennen sich sicher die ganze Zeit. Nein,
über Kopfhörer sagen die denen, was sie jetzt als nächstes machen sollen. Da stehen die Köche irgendwo anders und können nicht. Und das ist alles so verkrampft. Und es ist dann okay, einfach zu sagen, komm, wir stellen da 4 Köche hin und gucken denen zu, wie sie kochen. Ach,
das Back to the Rootige gefällt dir.
Ja, auf eine Art. Und dann kann man sich halt die Tutorials runterladen.
Titel ist, das war so toll, Tutorials. Wahrscheinlich haben die einfach nur online geschrieben, 3 Zwiebeln, 1 Avocado, schälen, kochen.
Ich habe mir das...
Du bist online?
Ich habe mir das angeguckt, natürlich. Und es ist so zusammengeschnitten, alles, was man im Fernsehen nicht so gut sieht. Und man kann sich die Rezepte als PDF runterladen.
Was? Aber das ist ja richtig gut.
Ja, man könnte halt die Sendung weglassen.
Naja, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist besser vorbereitet als ich. Irgendwann darfst du auch mal einen Attest mitbringen. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich das nicht durchgehalten habe. Aber es war mir eben aus Gründen nicht möglich.
Naja, aber wenn du... Doch.
Ich hatte verschiedene Sachen zur Auswahl.
Ist das falsch? Hast du noch einen Attest mitgebracht?
Nein, das ist mein Notizenzettel.
Ach so, hier. Nein, das ist schon okay, wenn du... Verpflichtungen, Regelschmerzen, Allergieschüben, Hundenotfall hattest, dann...
Ne, eins von, ich dachte, du suchst dir das aus, was du am Glauben
hättest. Hätte nicht deine Mutter das durchstreichen müssen vorher?
Ja, sie hätte vielleicht auch das weglassen sollen im Schreiben, da hatte sie, wir kommen zum nächsten Thema. Zumal wir ja Sachen mal gut, also wir haben, wobei ich habe schon wieder eine ganz andere Meinung zu dem Thema, aber nach den letzten zwei Podcasts haben wir ja wahnsinnig viel gemeckert. Mir persönlich macht es Spaß, mich macht es auch glücklich und ich glaube inzwischen, dass es auch den Hörer glücklich macht, aber es gab so einen Moment, wo wir kurz dachten, Alter, wir sind aber nur am Meckern, wir müssen auch mal Sachen gut finden.
Ich denke das immer noch.
Dann haben wir uns das für heute vorgenommen. So. Das hat bis jetzt schon mal gut geklappt.
Das geht jetzt gleich los.
Aber jetzt geht es tatsächlich los, denn wir haben was geguckt, was ich durch Zufall, es ist auch aus Versehen älter, ich habe nochmal gegoogelt, wusste ich gar nicht, von 2013, durch Zufall eher so aus Langeweile auf Netflix entdeckt habe, und zwar so eine kleine australische 25-Minuten-Geschichte.
Darf ich kurz Klammer aufmachen? Netflix wird sich sehr freuen, dass deren Merchandising-Aktionen groß auf der Startseite eine Serie anzupreisen, dass sie von dir als zufällig entdeckt war.
Nee, ich hatte das in meiner Watchlist. Seit einem halben Jahr liegt es da rum und das Titelbild davon ist so unattraktiv.
Ignoriere mich.
Junger, dünner Mann vor einem rosanen Hintergrund. Please like me heißt das, und ich dachte, ja. Und habe wirklich aus Langeweile in der Watchlist geguckt. Ich wusste nicht, dass sie dafür jetzt werben. Scheiße. Naja, von 2013, australische, daher so ein bisschen britisch auch anmutende, von der Sprache her. Egal. Comedy, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Habe ich geguckt, fand ich toll, hab dir geschickt und gesagt, ich glaube, du würdest es gut finden. Und dann ist etwas ganz Schönes passiert.
Ich fand's gut.
Ja, also so sehr, dass du mir sogar geschrieben hast, dass dich das glücklich macht.
Ja.
Nichts macht dich glücklich
das,
auf der
das
Welt.
Das ist richtig.
Fang gerne mal an. Also soll ich noch kurz erzählen, worum es grob geht?
Du kannst diese Sachen manchmal, ja, machen.
Ja, junger Typ, sehr schluffig. Josh Thomas ist der Schauspieler, hat das auch sich ausgedacht und ist auch Writer dafür. Schon auf eigentlich fast ersten Blick offensichtlich eher schwul, wird in der ersten Folge von seiner, sehr unprätentiös von seiner Freundin verlassen, genau mit den Worten, ich glaube, dass du eher schwul bist.
Nicht ganz, weil der Satz ist so schön. Sie sagt auf Englisch, warum sie sich von den I kind of feel like we've drifted, you know. Also, you're gay.
Ja, okay. Ist schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Das war auch schon toll. Dann, ich mache nur ganz kurz Inhalt zusammen. Und dann ist er im Grunde einfach schwul, was ganz toll und ohne Aufregung ist. Und er muss im Grunde noch zu seiner Mutter ziehen, die depressiv ist und sich auch, das hat mein Herz sehr berührt, mit einer halben Flasche Baileys und mehr Schlaftabletten versucht hat umzubringen. Muss jetzt also bei seiner Mutter wohnen, weil die Eltern getrennt und verhasst sind. Und zieht jetzt da ein, um auf die aufzupassen und ist jetzt quasi schwul. Das ist jetzt, sagen wir mal, die grobe Geschichte. Und es ist unfassbar unprätentiös, zauberhaft und zart.
Ja, es ist total charmant und es schafft so eine Gratwanderung. Ich hoffe, es gelingt mir, das zu beschreiben. Es ist einerseits hat es wirklich so eine Seele und was Zärtliches und was Berührendes. Und gleichzeitig ist es zwischendurch an so unerwarteten Stellen brutal oder auch brutal ehrlich.
Ja, ja.
Also es gibt, das ist vielleicht das Krasseste, ich will jetzt noch nicht verraten, wer stirbt, aber es stirbt irgendwann jemand. Und Josh, diese Hauptperson, sitzt dann da mit seinem besten Kumpel und sagt, ich weiß nicht, ob ich dann da heulen kann bei der Beerdigung. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und dann überlegen die so ein bisschen, der Freund sagt, naja, fangen wir einfach so an, so zu tun, als ob. Und meistens passiert das dann schon irgendwie. Und dann unterhalten die sich so und der Kumpel sagt ihm, aber hier bei der So-und-so-Serie hast du doch geheult wie nur was. Und dachte, ja, aber da gab es vorher diese ganze Erzählung vorhin und diese ganze Dramaturgie, die mich darauf vorbereitet hat. Und ich habe das Gefühl, dass mir das jetzt hier fehlt.
Ja.
Und es ist so eine Mischung, also es ist schräg, es hat irgendwie es hat auf jeden Fall ganz viel Herz, aber es hat auch so eine brutale Ehrlichkeit, wie dann Leute da sitzen und auch relativ ernsthaft überlegen, weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwas empfinde. Also so dieses innerliche Todsein, worüber wir auch schon häufiger geredet haben, das haben die da durchaus auch.
Es ist sehr realistisch. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Leben von dem aussieht, aber es ist nie drüber. Es ist dennoch sehr witzig. Also es ist schon auch Comedy, aber es gibt nicht eine. Das hat mich, weil ich auch so Comedy kaputt bin von jetzt dauernd Friends gucken, hat man ja so eine komische Erwartungshaltung. Man riecht Pointen. Man weiß, wenn eine Pointe aufgebaut wird, man weiß, wenn sie kommt. Und das passiert da dauernd nicht, beziehungsweise man glaubt, jetzt wird eine aufgebaut, dann kommt aber keine. Oder es kommt eine von alleine, die aber keinen Lacher verlangt, sondern nur so eine Situationskomik hat. Auch dieses ganze sich im Grunde auch ein bisschen outen müssen. Ne? Josh ist ja dann tatsächlich, merkt, ah, alles klar, stimmt, ich bin schwul. Und dann denkt man immer sofort, ach, jetzt gibt's erstmal groß Drama oder so Slapstick-Nummern und der erste Boyfriend, das wird sicher furchtbar. Und es passiert einfach ganz leise. Gleich am ersten Tag lernt er, das kann man, ich glaube, man kann bei so einer Serie nicht richtig spoilern, lernt er einen wahnsinnig gut aussehenden, er ist eher so ein bisschen indie-mauschelig, merkwürdig, weird, Josh, so einen sehr hübschen jungen Mann kennen und dann sind die einfach, dann gehen die im Grunde ins Bett miteinander, sind zusammen und es gibt gar nicht so richtig große Probleme. Auch das, die Form von Outing vor der Familie ist nicht ganz einfach. Es ist nicht so, dass alle Leute Luftballons steigen lassen und sagen, ja, geil. Mhm. Jeder von der Familie findet es so ein bisschen weird, aber arrangiert sich auf eine ganz zauberhafte und rumpelig klobige Art damit, so wie Männer dann eben sind. Der Vater sagt dann, glaube ich, irgendwas Komisches wie, dass man aber trotzdem Kondome benutzen solle, bitte.
Es gibt so eine lustige Aufklärungssituation.
Ja, also eine so wahnsinnig unerwartbar zart realistisch. Ich mag auch die Requisite. Es gibt eine Folge, was ganz Kleines nur, wo Josh mit seinem Mitbewohner auf dem Sofa liegt und die haben T-Shirts an, die ganz offensichtlich schon mehrfach gewaschen worden sind. Ist eine ganz kleine Sache, ich weiß. Aber in allen Serien hast du ja einen Stylist, der irgendwie wahrscheinlich aus der Reinigung dein T-Shirt holt. Und bei denen siehst du dieses krumpelige Matte, was T-Shirts haben, wenn die nicht gebügelt sind, sondern frisch gewaschen und auf dem Wäscheständer hängen. Und alle beide haben so ein krumpeliges T-Shirt an. Und sowas macht mich dann ganz glücklich, dass ich denke, das ist eine Requisite, die mag ich.
Ich mag die ganze Art, wie diese Hauptperson gebrochen ist. Es ist auch autobiografisch. Also der hatte wirklich, er sagt, das ist seine Geschichte. Seine Mutter hat auch einen Selbstmordversuch hinter sich. Er hat sie wohl vorher gefragt, ob das okay ist, wenn er das da so verarbeitet.
Das wusste ich nicht.
Es lebt einfach davon, auch dass er so eine unwahrscheinliche Fernsehfigur ist, weil er auch so merkwürdig ungelenk und ungeschickt und dann aber doch irgendwie auch immer wieder ganz schlau ist. Und ich finde, es ist so schön erzählt, wenn er, als er diesen gut aussehenden Freund kennenlernt, der auch sofort auf ihn abfährt, sagt er so zu seinem Kumpel, ich kann das nicht, ich kann mich da nie drauf einlassen, kann Leuten nie vertrauen, wenn sie so gut aussehen und mich toll finden. Wenn jemand so mittel aussieht, dann verstehe ich, warum sie ihre Standards so weit senken, dass sie mich toll finden. Aber da muss doch irgendwas falsch sein, da muss doch irgendwas Verstecktes sein, dass der mich dann toll findet. Und so diese ganzen Teenager oder auch 20-jährigen Gedanken und Sorgen. Am Anfang, auch das, ich glaube, da hatte es dann mein Herz schon, als die beiden dann, glaube ich, auch gleich die erste Nacht miteinander verbringen, was auch sehr ungeschickt ist, weil und dann hat er Nasenbluten.
Ich muss nur kurz sagen, es ist eben nicht so ungeschickt, wie man denkt, wenn der seine erste Nacht mit einem Mann verbringt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass jetzt irgendein...
Aber die Szene, wo er versucht, hinter der Tür sich umzuziehen.
Ja, auch. Und dann so eingeklemmt ist und so eine Form von Schamhaftigkeit, aber eben nie Slapstick. Keiner fällt um. Boyfriend kommentiert es nicht. Man sieht einfach nur so Momente aus einem weirden Leben. Es geht aber durch die ganze
total
Folge.
Weirden, normalen
genau,
Leben.
So normal. Ja. Ich denke immer, gleich passiert was, aber es passiert nicht. Es kommt nie eine Pointe, die ich erwarte. Das ist so angenehm.
Und dann kuscheln die sich so ein und dieser schwule Freund, also in dieser ersten Nacht sagt, also sie sollen sich so eine Löffelchenposition begeben und fragt, are you big spoon or little spoon? Und Josh sagt, ich habe das nie verstanden, die Löffel müssen noch gleich groß sein, sonst passt man doch ohnehin nicht ineinander. Es hat mich, ich weiß nicht, wie gewagt dieser Vergleich ist, es hat mich erinnert an You're the Worst. Amerikanische Serie mit Leuten, die auch alle irgendwie kaputt und so ein bisschen innerlich tot sind und auch merken, dass sie innerlich tot sind.
Der Typ sieht auch aus wie der von You're the Worst. Ein bisschen dieses blonde, britisch klingende, der Dialekt. Entschuldigung.
Aber halt mit ganz entscheidenden Unterschieden, weil You're the Worst geht dann systematisch immer weiter zu noch krasser, noch weniger Herz und noch mehr das Ausreizen, wie gefühllos Leute miteinander umgehen können. Und da geht Please Like Me in genau die andere Richtung zu sagen, also ja, wir sind alle auch irgendwie kaputt, aber wir haben auch irgendwie ein Herz.
Ja.
Es ist vom Genre eigentlich, es sind schon zwei verschiedene Extreme, um eigentlich ähnliche Geschichten über junge Leute zu erzählen. You're the Worst ist, glaube ich, weiß nicht, 10 Jahre, es sind eher so 30-Jährige statt 20-Jährige.
Aber auch empfehlenswert, finde ich. Nicht perfekt, aber ziemlich gut.
Total empfehlenswert. Das musst du mir jetzt gerade noch sagen, wobei vielleicht bist du die schlechteste Person, das zu fragen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob ich als 47-jähriger Mann nicht so alt dafür bin. Wofür? Ist das nicht, na, für diese, für Please Like Me. Ob das nicht wirklich, ob das nicht dann schon sehr für 18
war, ist doch egal. 35. Das hat dich glücklich gemacht. Das verstehe ich eh nicht. Du weigerst dich ja immer, bestimmte Serien zu gucken, von denen ich will, dass du die guckst, weil du sagst,
eine.
Ja, aber das Leben von so und so alten Menschen ist doch egal. Ich gucke doch auch Zombieserien, obwohl in meinem Leben keine Zombies stattfinden. Man kann sich doch von einem vollkommen fremden Leben,
ja, aber da muss man, ja, aber nicht, wenn es von Monika,
ja, aber gut. Ey, solange es dich berührt, ich war wirklich, als du die SMS geschrieben hast, wo drin stand, mich macht das glücklich, dann dachte ich, ach du meine Güte, das machte mich dann glücklich.
Wie viel hast du gesehen, wie viele Staffeln?
Vier gibt's. Es gibt vier, was eine tolle Nachricht ist. Ich habe aber nur eine jetzt geguckt und die und zwei Folgen von der zweiten Staffel. Da ist eine Sache, die mich ein bisschen stört, der Mitbewohner von Josh, er wohnt ja eigentlich bei seiner Mutter, um auf die aufzupassen, aber auch in seiner WG, ist schon ein sehr unattraktiver, nerdiger, sehr brillig, irgendwie olle Haare. In der zweiten Staffel haben die den niedlicher gemacht, was ich nicht so schön finde. Der hat dann einen Bart, der gut aussieht, der hat die Haare geschnitten und hat dann so ein bisschen was Hipstermäßiges, wo ich denke, ach schade, ich mochte diese Durchschnittlichkeit von dem. Und in der zweiten Staffel sieht er ganz gut aus, was ein bisschen schade ist. Aber weiter bin ich noch nicht, aber ich will weiter gucken. Also mich berührt es sehr. Es ist eine sehr herzvolle Serie.
Was ich als Bonustrack noch empfehlen kann, ist einfach mal nach Josh Thomas. Das ist der, wie wir es wahrscheinlich mehrmals gesagt haben, der das erschaffen. Es gibt auf YouTube einen Clip von so einer amerikanischen Diskussionssendung mit Politikern. Es gibt wohl irgendwo in der Provinz, in der australischen, so einen Politiker, der auch bekannt dafür ist, für seine absurden, homophoben Aussagen. Und in seinem Bezirk gibt es gar keine Schwulen und sowas. Und Josh Thomas sitzt neben ihm und rastet aus und ist auf eine ganz ähnliche, charmante, verquere Art ganz wunderbar.
Ja, der hat sowas toll Ungelenkes, so ein bisschen Holpriges. Man denkt immer, gleich fällt er hin, aber macht er ja gar nicht.
Ja.
Ja, das ist toll. Guck mal, jetzt haben wir geschwärmt.
Total.
Das passiert uns aber nicht nochmal.
Nein.
Oh, naja, ich sehe es nicht kommen. Das war schön. Ach, ich bin auch froh, dass dir das gefallen hat, weil es ist so selten, dass ich sage, guck das mal und du findest es richtig, richtig, richtig gut. Das ist aber ein Ego-Trip, den ich habe. So, was ist jetzt, Rennchef?
Hausaufgaben. Da gab es keinen Attest jetzt. Hast du gemacht?
Brav. Ich habe die Hausaufgaben gemacht.
Okay, sollen wir erst über... Ich habe meine auch gemacht.
Ja. Wer fängt an? Ich weiß gar nicht.
Ich fange an. Ich sollte mir das getäuschte Gedächtnis auf Dreisat angucken.
Ja, ich möchte kurz erklären, warum du das angucken solltest.
Weil du in der Zeit...
Germany's Next Top One. Aber auch, weil vielleicht... Eigentlich ist die Hausaufgabe ja eher so gedacht, dass man... Oder hatten wir uns überlegt, dass man so kleine, weirde Sachen im richtigen Fernsehen, die man nie freiwillig gucken würde oder auch noch finden würde, guckt. Ich fand das jetzt nicht so weird. Mir war aber wichtig, dass du das guckst, weil mich das wirklich doll interessiert hätte und ich nicht gucken konnte. Also das getäuschte Gedächtnis, eine Doku über falsche Erinnerungen, richtig?
Genau, und unzuverlässige Erinnerungen, dass wir einfach nicht, dass wir uns nicht auf unsere Erinnerungen verlassen können, was an sich als Erkenntnis schon ein bisschen beunruhigend ist, was aber natürlich dramatisch verschärft wird an den Stellen, wo es dann zum Beispiel um Prozesse geht und um die Frage
Gerichtsprozesse.
Ja. Also hat jemand den Zeugen wirklich identifiziert oder glaubt er das nur? Und willst du erst fragen oder soll ich erst?
Nö, erzähl mal, was du gelernt hast, worum es da geht. Ich stelle dann Fragen währenddessen.
Also es ist wirklich, es ist alles unzuverlässig. Es ist, was ich, also den plastischen Satz, den einen Satz, den man mitnehmen kann, finde, ist, wir erinnern uns oft nicht an Erinnerungen, sondern daran, als wir das letzte Mal von der Erinnerung erzählt haben. Und dadurch verändert, also wir spielen es, eine Psychologin, die davor kam, Julia Shaw, sagte den schönen Satz, wir spielen stille Post mit uns selbst.
Oh, das ist ja alles furchtbar.
Und es ist das Ausmaß, in dem wir uns selber täuschen, uns täuschen lassen, uns Dinge einreden lassen, ist erstaunlich. Also der Klassiker, das kommt halt da, kam da ganz oft vor, ist, dass in irgendwelchen Ermittlungen bei Verbrechen oder sowas Leute ein Foto gezeigt kriegen oder mehrere Fotos und sagen, der eine sieht so halbwegs so ein bisschen aus wie der Täter. Und dann vor Gericht aber den dann wiedererkennen und sagen, der ist es, ich weiß es genau, ganz genau den Mann habe ich gesehen. Und aus diesem vorsichtigen sich ranlassen und sagen, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht, obwohl ganz passt es auch nicht, wird dann auch durch eine richtige Befragung oder eine falsche Befragung von Polizisten, wird dann irgendwann eine Überzeugung, irgendwas gesehen zu haben. Das geht aber auch so weit, dass man sich einreden überzeugen lässt, selber etwas erlebt zu haben, Opfer geworden zu sein zum Beispiel von Missbrauch. Das ist so der Klassiker der letzten Jahrzehnte, dass ganz viele Menschen entdeckt haben in irgendwelchen Therapien oder auch was ich nur Therapie nennt, dass sie in ihrer Kindheit missbraucht wurden. Und dass das aber keine zuverlässige Erinnerung ist. Das kann stimmen, das muss es aber nicht. Und es ging sogar so weit, dass Leute sich einreden ließen, Täter zu sein. Also, dass sie...
Einreden im Sinne von so Experimenten dann,
genau,
oder was?
Genau. Und dass Leute in so Experimenten, das hat in 70% der Fälle, das in einem Experiment funktioniert, da hat sich diese Versuchsleiterin hat sich so ein paar biografische Informationen geholt über die Leute,
ja,
und hat ihnen dann gesagt, also zwischen 14 und 17, da war doch irgendwas. Da gab es eine Polizeibeschwerde und die waren auch bei den Eltern und da gab es doch einen Vorfall mit Gewalt. Und innerhalb von so 3 Sitzungen wechselten diese, die damit konfrontiert wurden, von nein, das war nichts, kann ich mir nicht vorstellen, zu ja, vielleicht, aber wirklich Gewalt war das nicht und ich habe ja nicht angefangen, zu am Ende einer perfekten, ausgeschmückten Geschichte, wo die sich an Details erinnern von einer Tat, die sie aber nicht begangen haben.
Wie gruselig das ist.
Total.
Und die haben einfach, indem dann die Versuchspersonen immer wieder... Also wie wird das dann da reingepflanzt in so einem
Film? Das meiste machen die von selber. Also das meiste ist wirklich so einfach so ein paar Versatzstücke, die einfach stimmen,
ja,
zu kombinieren mit, aber da gab es doch irgendwas. Und so wie es da zu sehen war, sind es im Grunde dann die Leute selber, die dann schon anfangen zu suchen und sich so Sachen selber hin zu interpretieren,
ja,
und jedes Mal ein bisschen weiterschrauben.
Man traut sich ja, man traut ja dann nichts. Ich bin ja noch nicht mal sicher, ob wir gestern spazieren waren oder ob ich mir das nur einbilde zum Beispiel.
Was für ein Spaziergang?
Stefan, bitte sag, dass du jetzt nur einen Scherz machst. Wir waren doch gestern in diesem Wald mit den beiden Hunden, wo deiner mit dem Eichhörnchen und meiner gebellt hat wegen dem... Oh, fuck. Nein, das hat stattgefunden. Ich habe Fotos.
Oh, Fotos. Ja, Fotos. Na gut, gut, dass man sich auf Fotos verlassen kann. Ja,
sehr making a murderer. Entschuldigung, aber da war doch gar nicht bei dem Hauptmurderer, sondern bei dem kleinen Murderer. Diese schlimme Polizei.
Das ist natürlich jetzt nochmal die verschärfte Variante mit jemandem, der ohnehin geistig irgendwie zurückgeblieben ist. War der nicht auch ein bisschen behindert? Also
der war nur dumm, glaube ich, aber gut.
Okay.
Naja, gehupft wie gesprungen.
Ja, aber das natürlich. Aber du musst gar nicht dumm sein, ja, dafür, dass dieser Effekt funktioniert. Aber du hattest gesagt,
mir kommt das so ein bisschen bekannt. Ist das eine deutsche Doku gewesen oder ist das eine amerikanische Doku gewesen?
Das ist eine deutsche Doku, aber ein großer Teil ist mit Elizabeth Loftus. Das ist so die amerikanische.
So eine ganz gut aussehende, so eine sehr junge, hübsche. Nee,
das ist Julia Shaw. Das ist eine Deutsche, die in London lebt, Deutsch-Kanadierin, die in London lebt. Das ist die diese Experimente gemacht hat. Elizabeth Loftus ist die, von der gibt es auch einen TED-Talk, kann man sich angucken auf YouTube. Die eigentlich so die führende Expertin auf dem Gebiet ist, dass man der Erinnerung nicht trauen kann. Was dramatische Konsequenzen hat, weil du vor Gericht dann stehst und gerade diese Experten werden halt auch sehr angefeindet, weil die im Grunde immer, oder was heißt nicht immer, aber sehr oft einen Zweifel säen, sodass dann Täter nicht verurteilt werden, weil die sagen, das ist dieses, was die da ausgesagt haben, die Zeugen oder die Opfer, ist nicht verlässlich, dass es wirklich passiert ist.
Aber das gilt ja dann für alles. Das gilt auch dann für jeden Gerichtsprozess.
Nein, es gibt ja zum Glück dann genug Prozesse, die nicht nur auf so Erinnerungen angewiesen sind. Es gibt auch wohl Versuche von so Neurologen rauszufinden, es gibt so eine These, dass je nachdem, ob die Erinnerung echt ist oder nur für echt gehalten wird, unterschiedliche Regionen im Gehirn drauf anspringen. Das ist aber sehr umstritten, ob das tatsächlich so ist, weil die Leute auch die falschen Erinnerungen glauben. Also es ging in dieser Doku jetzt nicht darum, dass jemand bewusst lügt, sondern es ging darum, dass Leute wirklich überzeugt sind.
Dass die Erinnerung dann im Grunde sehr wohl eine echte Erinnerung ist, nämlich eine Erinnerung an etwas, von dem man geglaubt hat, dass man, also irgendwann wird ja tatsächlich, wie Stille Post, hat es ja selber gesagt, etwas einer Erinnerung.
Genau.
Oh Gott. Ich finde es wirklich ein bisschen gruselig, weil man hat ja selber so Erinnerungen, also schöne und doofe in der Vergangenheit und irgendwie hat man das Gefühl, dass das alles vielleicht gar nicht stimmt.
Wobei das nicht schlimm sein muss, weil weil die das auch erzählt hatten, dass die hatten so einen Psychotherapeuten, der sagte, dass es in der Therapie oft eigentlich egal ist, ob die Erinnerung stimmt oder nicht. Dass er sagt, er hilft so seinen Patienten, ihre Erinnerung zu sortieren und die auch in eine Ordnung zu bringen, die irgendwie Sinn macht und sich gut anfühlt.
Weil es im Kopf drin ist und ein Gefühl auslöst, hat die Erinnerung, ob sie echt ist oder nicht, eine Berechtigung, weil sie was mit dir macht und muss therapieren.
Genau, und vielleicht auch was Gutes macht. Und für dich vielleicht relevant, es gab dann sogar es gibt die Vermutung, dass man Leuten ja auch Erinnerungen einpflanzen kann. Und wenn man das kann, kann man zum Beispiel Leuten einpflanzen, das ist jetzt ein konkretes Beispiel aus der Sendung, dass gesundes Essen eine angenehme Erfahrung ist. Also zum Beispiel Spargel. Es gab so einen Versuch, wo man Leuten...
Ich mag Spargel.
Ja.
Ich habe Spargel lieb. Ich habe schöne Erinnerungen
an
Spargel.
Sag mal ein anderes Gemüse, was du nicht magst.
Aubergine.
So, und dann hat man den Leuten gesagt, hat man so angenehme Erinnerungen eingefangen, dass sie sich erinnern, als sie Aubergine gegessen haben, dass das was sehr Angenehmes war. Oh. Und es hatte einen Effekt dann hinter in diesem Versuch, dass Leute dann mehr Auberginen vom Buffet genommen haben als ohne. Und dann gab es noch den Versuch, dass man Leuten auch auf diese Weise einreden könnte, dass zum Beispiel Erdbeereis mit einer schlechten Erfahrung verbunden ist. Das soll auch funktionieren. Das Problem ist nur, dass diese schlechte Erfahrung mit Erdbeereis, als mir dann ganz schlecht wurde, als ich Erdbeereis gegessen habe, ankämpfen muss gegen 7 Millionen andere Erinnerungen, die ja auch vorhanden sind. Das war schön, Erdbeereis.
Ja, und plus, man kann ja direkt zu Schokoeis wechseln dann.
Das ist richtig.
Du hast ja noch 800 Eissorten, die man stattdessen essen kann.
Ja.
Ja, das möchten wir nicht. Lass uns weiter so
essen. Was hast du parallel, während ich das alles gelernt habe, auf Dreisat? Was hast du dann bei...
Ich möchte erst kurz noch sagen, wie hat dir das gut gefallen?
Ja, das hat mir gut gefallen.
Weil da so viele interessante Sachen waren. Ne? War gar keine Bestrafung dann.
War überhaupt keine... Ich habe auch nicht als Bestrafung gedacht.
Doch, ich hatte eigentlich... das war jetzt keine, aber irgendwann wird vielleicht noch eine... Themawechsel. Meine Hausaufgabe war kaputt und zugenäht. ZDF, Sonntag kam das und du hast mir das ausgesucht. Warum möchtest du es nochmal kurz erklären?
Weil ich eigentlich dachte, dass das doch, warum, ich weiß nicht, warum du das nicht moderierst.
Weil ich immer so viele Sachen kaputt mache und gut nähe.
Richtig.
Ja, na gut. Ich habe es geguckt, ich wusste überhaupt nicht, wie das wird und es fängt, es ist im Grunde ein Magazin. Ich erkläre dir mal, was da in welcher Reihenfolge passiert.
Ich habe 10 Sekunden gesehen, über die 10 Sekunden möchte ich gleich auch nochmal reden.
Ja, können wir machen, denn es fängt tatsächlich mit der allerschlimmsten öffentlich-rechtlichen Sünde, Fernsehsünde an. Es ist noch nicht mal öffentlich-rechtlich, es ist einfach die schlimmste Fernsehsünde seit Moderatoren. Nämlich es fängt an mit einem Moderationsgang. Man filmt in ein aus irgendeinem Grund gefliestes Studio, wo man denkt, ja gut, warum nicht? Dann drehen die halt beim Schlachter hinten.
Ist das gefliest? Ist das nicht so mit so Backstein?
Nee. Ja, aber so amerikanisch gefliest. Backstein, Farben, egal, gefliest. Und dann läuft...
Nee, das möchte ich jetzt wissen.
Es ist gefliest. Ich habe extra... Nein, die Form. Amerikaner, deutsche Fliesen eher hochkant oder quadratisch. Und amerikanische Küchenfliesen sind oft wie Backsteine längst Rechtecke.
Okay. Das
ist eine ganz schöne Art zu fließen, wie ich finde. Dieses Studio ist gefließt, das ist aber nicht das Problem, sondern Eva Brenner, die Moderatorin, ist das Problem, die mit auch einer Sekunde Verzögerung, was auch falsch ist, einen Moderationsgang macht. Sie steht also aus irgendeinem Grund es gibt keinen Grund, die steht in der Ecke von dem Studio, wartet eine halbe Sekunde, während die Kamera schon läuft und läuft dann Fernsehterminus, eine Banane. Sie läuft eine sogenannte Banane. Das bedeutet,
wie lehrreich wir heute sind.
Ja. Ich habe das gelernt, weil ich ja selber auch mal ein Eva Brenner war. Das ist also ein bananenförmiger kurzer Gang. Ich weiß gar nicht, warum man nicht geradeaus läuft, vielleicht um Tiefe herzustellen. Hm. Latscht also eine Banane von 2 Metern, in denen sie sagt, Tachchen oder irgendwas, und landet dann bei 2 älteren Herren, die, Gott sei Dank, es macht ja Sinn, an älterem Kram rumfummeln, telegen. Stellt kurz den einen leider vor. Niemand weiß, wer der andere ist. Der eine ist Fachmann Uli. Und dann kommt der Vorspann. Das sind die ersten 10 Sekunden. Hatte ich auch die Banane macht mich wahnsinnig.
Alles daran, bevor du gleich erzählst, wie die anderen restlichen 45 Minuten noch sind. Alles an diesen ersten 10 Sekunden. Wie du sagst, ist alles falsch. Mich hat auch diese halbe Sekunde gestört, dass du siehst, sie steht da und dann sagt jemand und gleich läufst du los.
Genau.
Warum? Warum schneidet man das nicht? Also wenn es schon diesen albernen Gang gibt. Ich würde den auch den Gang, aber okay.
Die Banane,
aber dann,
ist eine Banane, ist wichtig.
Aber dann kann ich doch nicht die erste halbe Sekunde da dran lassen.
Nee.
Und dann geht sie wirklich an diesen Männern vorbei und die stehen da beide auch so, dass du siehst, dass denen vorher so. Und ihr tut einfach, als wäre die Moderatorin gar nicht. Ihr macht da was ihr sagt. Und irgendwann spricht ihr euch an und wenn ihr angesprochen werdet, versucht ihr lächelnd in die Kamera zu gucken und dann kommt der Vorspann. Und das, vielleicht klingt das so ein bisschen obsessiv, wenn wir das jetzt so beschreiben, aber es reicht mir wirklich, dass ich gucke mir das nicht an und denke, ich suche jetzt nach Fehlern, sondern die Fehler springen mich an und ich denke, ich möchte das nicht weiter gucken.
Aber das hat es für mich zu einem...
Wenn das mit so wenig Liebe und Handwerk...
Das hat alles unfassbar schön gemacht für mich. Denn inhaltlich ist die Sendung mega öde, aber was da verbrechen wird...
Musst du jetzt mal kurz erklären, was wird kaputt
und zugenäht? Das Ding ist irgendwie so, oder ich erzähle mal chronologisch, wie das da lief. Es läuft also so, der Fachmann Uli wird vorgestellt von der Moderatorin. Es kommt ein super öder Vorspann. Auf einmal sieht man Rockabilly-Fan Christine, sehr eindeutig zu sehen an Rockabilly-Klamotten, die draußen, irgendwo draußen, wo die Sonne scheint, auch diverse Bananen läuft, dabei gefilmt wird, die sogenannten Laufbilder, sagt man manchmal auch im Fernsehen. Dann erzählt Christine, nachdem sie 12 Bananen gelaufen ist, dass sie ein Perlenarmband hat, das ist irgendwie kaputt, schade, das ist von Omi. So, dann denkt man, ja gut, macht ja Sinn, augenscheinlich ist das so eine Ganzmachsendung. Dann wieder läuft die eine Banane und dann harter Schnitt ins Studio, wo sie aber, wenn schon gelaufen wird, kommt man, habe ich gelernt im Fernsehen, kommt man auch, wenn draußen gelaufen wird und man dann drinnen ist, läuft man nach drinnen. Dann ist aber ein Schnitt und Christine oder Christiane oder wie sie heißt, Christine steht einfach im Studio rum. Kein Reinkommenbild. Und da, das ist ganz toll. Es gibt in diesem Studio so eine sogenannte Warteecke. Also ich nenne die so eine Ecke, in der Leute rumstehen und warten, bis sie dran sind. Da steht jetzt also auf einmal Christine, super traurig mit dem Perlenarmband, denn das ist ja kaputt. Und um sie rum stehen aber noch 5 andere Menschen rum. Jeweils mit Kram in der Hand, offensichtlich kaputter Kram. Man denkt, ach so, da müssen die Leute mit dem kaputten Kram warten und werden wie beim Arzt später aufgerufen.
Genau, wollte ich gerade sagen, die kommen doch bestimmt später.
Ja, bitte erinnere mich ganz am Ende meines Vortrags an diese Warteecke nochmal, denn das ist ganz dramatisch.
Ich mache eine Sekunde.
Was aber auch toll ist, die Leute stehen nicht einfach rum, sondern die stehen dekorativ rum. Irgendjemand beim ZDF dachte, naja, so eine Warteecke ist irgendwie traurig, lass uns da große Holzquader in verschiedenen Höhen hinstellen, sodass die wartenden Leute teilweise da drauf sitzen, sich daran an, wie so eine Hundeshow. Weißt du, wenn so, weißt du, wenn so Sachen, Dinge oder im Museum Dinge auf Quadern stehen, steht also so eine Ecke voller Quader, Menschen, die nicht vorgestellt werden, die nichts sagen, aber kaputte Uhren tragen, stehen da also rum. Und auch Christine. Christine wird aber erlöst von der Moderatorin, die kommt und sagt, Christine, komm mal her. Dann erzählt die Christine zum dritten Mal, dass das Armband von der Omi ist, dass es irgendwie kaputt ist, schade, schade. Eva Brenner sagt, du siehst ja wahnsinnig gut aus, denk dran, Rockabilly Christine. Das wird noch 5 Mal gesagt, übrigens von allen Beteiligten. Dann kommt Fachmann Uli. Dann muss die Christine schon wieder erzählen, dass das Perlenarmband kaputt ist, dass es von der Omi ist. Großer emotionaler Wert. Fachmann Uli guckt das Perlenarmband an und sagt der Christine im Grunde sofort, dass das nichts wert ist. Wo man auch so denkt, ach Uli, die Christine ist ja ganz offensichtlich, gefällt dir das gut, sagt er.
So, und ja, von der Oma auch.
Von der Oma, er sagt, ja, sind schon echte Perlen, aber mehr als 100 Euro sind das nicht. Dann wird die Christine weggeschickt, glaube ich, oder wie war das? Genau, analysiert, kein echter Wert. Dann wird Christine einfach weggeschickt ins Nichts, wo man so denkt, was, und wird die jetzt getrennt von den Perlen? Was? Dann gibt's einen Schnitt in die sogenannte Werkstatt, das Studio nebenan, gehe ich mal davon aus, aber ohne Christine, nur mit Perlenarmband. Die werden also wirklich getrennt, wie bei einer Tieroperation. Dann wird das Perlenarmband dahingelegt und dann sind in dieser Werkstatt Experten.
Ich habe gerade diese Vision, dass das wie, weißt du, noch früher bei Herzblatt, wo die Paare den diesen Ausflug gemacht haben mit dem Hubschrauber und dann
wir haben
sie hintereinander getrennt voneinander. Ich habe gerade diese Vision, wie man das mit den Perlen hat.
Die Christine sitzt jetzt mit verbundenen Augen in so einer Ecke und muss über das Perlenarmband reden. Aber dann, es wird immer schöner, die Werkstatt. Dann sind so sehr groß verschiedene Ecken, verschiedene so Genre-Ecken. Denn die Off-Stimme stellt dann erstmal die Ganzmach-Experten vor. Und natürlich sind es die Klassiker, Schmuckexperte, Holzexperte und Fahrradexperte. Die Sachen, die man sich denkt, bei wer so. Ja. Und nicht nur werden die vorgestellt, sondern sie werden auch in ihren genretypischen Gesten gefilmt. Nur falls du kurz mal raten willst, was glaubst du wohl, was die Holztypen machen, während sie vorgestellt werden?
So schmirgeln.
Exakt, es wird geschmirgelt und gepustet. Denn wo geschmirgelt wird, wird auch gepustet.
Was glaubst du? Ist das nicht auch eine Redensart?
Sagt man ja, wo geschmirgelt
wird, auch gepustet.
Also wirklich die so, wir sind hier, wir sehen euch gar nicht, Kameras, wir sind hier stark mit Schmirgeln beschäftigt. Während eben die Off-Stimme sagt, Klaus und Dieter von der Holzfunktion, rate, was der Fahrradtyp macht, während er nicht gefilmt wird.
Auf Pumpen, Fahrrad?
So ein Vorderrad drehen, ist am einfachsten.
Vorderrad, na klar.
Zack. Ja. So, Schmuckexpertin weiß ich nicht mehr, habe ich schon nicht mehr hingeguckt.
Für was war denn der Uli jetzt eigentlich der Fachmann?
Nee, der Uli ist der Überfachmann. Das ist der, der immer alles einschätzt.
Okay.
Der darf jetzt nicht mitspielen. Jetzt kommt das Volk, die arbeitenden Menschen in der Werkstatt. Deswegen ist es auch ein anderer
Raum. Wer hatte gesagt, dass es nichts wert ist? Der Uli? Oder noch
ein anderer? Ja, der Uli hat das gesagt.
Ach so, aber der kümmert sich jetzt gar nicht drum.
Nee, das macht die Schmuckexpertin. Und dann kommt aber ein toller Moment. Und zwar, das Schmuckstück wird vorgelegt. Und zwar allen Experten. Wobei man denkt so, naja, aber eigentlich ist ja nur die Schmuckfrau dafür zuständig. Aber nicht nur, dass alle Experten wie auf ein seltenes Tier raufgucken. Alle Experten dürfen was dazu sagen. Und warum das keinen Sinn macht, zeigt folgendes Beispiel. Fahrradexperte Mick guckt sich nämlich das Armband an und sagt, das sind Perlen und das ist kaputt auf jeden Fall. Wo man so denkt, ich will gar nicht wissen, was die Holztypen gleich sagen. Das ist das, was der Fahrradexperte, wo man so denkt, geh doch weg, Mick, dreh doch nochmal am Rad, das ist doch jetzt die Schmuckfrau, die das macht. Und dann ist so ein bisschen öde, die Schmuckfrau guckt sich das an. Dann darf Christine auf einmal wiederkommen. Die Bewertung findet ohne Christine statt. Dann kommt Christine und dann passiert was wirklich, ich fand's verwirrend, auf einmal wird um Preis gefeilscht. Die Schmuckexpertin sagt, was das kostet, das ganz zu machen. Und ich denke, ist doch eine Fernsehsendung. Wieso muss Christine denn jetzt was bezahlen? Ich dachte, es geht nur darum, das ganz zu machen. Und dann nennt die auch einen ordentlichen Preis. 50 bis 300 Euro würde das kosten. Christine weiß aber von Uli, dass das nur 100 Euro wert ist. Und dann dachte ich, ist das vielleicht nur so ein Vorführ? Müssen die jetzt wirklich zahlen? Oder geht es darum, dem Zuschauer den Service auch zu bieten, was eine Reparatur kosten könnte. So, dann wird das ganz gemacht und dann ist es so ein bisschen unspektakulär. Die kriegt das zurück. Ja?
Du musst jetzt einmal kurz sagen, was ist denn daran kaputt?
Das ist einfach nur gerissen. Ist auch keine Perle verloren gegangen. Und das
wird dann zusammengeknotet.
Ja, man lernt so ein bisschen Sachen, das fand ich ein bisschen gut. Zum Beispiel, dass man echte Perlen oft daran erkennt, dass sie nicht nacheinander aufgereiht sind, sondern dass nach jeder Perle ein Knoten gemacht wird, damit eben, wenn das reißt, nicht alle verbummelt gehen und dass echte Perlen kein Parfum und keine Sonne vertragen, aber durch Hautfett schön eingefettet, das finden die gut. Hautfett finden echte Perlen gut. Das erzählt die öde Schmuckexpertin. Das wird dann ganz gemacht, hat doch nur 150 Euro gekostet, bla bla bla. Dann werden nacheinander, also so läuft diese Sendung, und dann werden nacheinander Leute reingeführt, die was Kaputtes haben. Der nächste ist, das wird jetzt so ein bisschen kürzer, aber die ist Kundin Anna. Die läuft ungelogen draußen auch Bananen. Ist dann schon wieder drinne, stellt ein Gemälde vor, das ist ein bisschen schmutzig, das ist ein bisschen kaputt. Fachexperte Uli sagt dann etwas Verwirrendes, und zwar sagt er, es ist ein klassischer Fall von Vedutenmalerei, und sagt dann, erklärte ihr Verbrenner, fragt, was ist denn das? Dann sagt der Uli, das sind so Darstellungen, von denen man auf irgendwelche Landschaften oder Gebäude zurückschließen kann, die man also erkennt. Und dann denke ich, ist das nicht der Sinn von jedem Bild, dass da Sachen drauf sind, die man erkennt? Hab dann also Vedutenmalerei gegoogelt, weil ich dachte, was ist das denn wirklich? Mir wird überhaupt nicht klar, was der sagt. Ich bin vorbereitet diesmal. Und das ist eine wirklichkeitsgetreue Darstellung einer Landschaft oder eines Stadtbildes. Oder wie der Uli sagt, Sachen, die man erkennt auf einem Bild. Dann super unspektakulär, gleiche Nummer. Die kommt in die Werkstatt. Anna zumindest weiß vorher schon, dass es um Kohle gehen wird. Denn die sagt schon, während sie Bananen läuft, hoffentlich wird das nicht so teuer. Und feilscht auch, diesmal ist die Holztante dran. Die macht
Holztante
dann,
ist für Gemälde
zuständig? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber die macht ganz interessant.
Man kann froh sein, dass der Fahrradmann nicht zuständig ist.
Und der hat auch diesmal, glaube ich, nichts gesagt und so, das war ganz gut. Die machen das ganz, da passiert jetzt, glaube ich, irgendwie nichts mehr Aufregendes. Dann kommt ein Pärchen mit einem alten Gazellerad, jetzt wird's schön, Achtung, der Fahrradexperte, weil das Gazellerad funktioniert, glaube ich, noch, ist aber so ein bisschen nicht mehr so cool. Jetzt kommt der Mick, der Fahrradexperte, der natürlich auch tätowiert, gepierst und beraster Farid ist.
Oh, ich habe irgendwo dann nochmal 5 Minuten von gesehen. Der hat am Ende
nicht verraten. Was? Nicht verraten, was der macht, denn der dreht gleich nochmal am Rad.
Okay.
Weil der ist nämlich natürlich, und da wird es ein bisschen unangenehm jugendlich, der will das Fahrrad nicht nur ganz machen, sondern er möchte es auch pimpen. Das haben die irgendwo bei Pimp My Ride gesehen. Und als Beispiel für was der Mick, der eigentlich aus Berlin kommt und dauernd Fahrräder pimpt, zeigen die so ein Archivfahrrad, was der Mick schon mal gepimpt hat. Ganz unangenehme Nummer, weißes Fahrrad, was mit echter Schlangenhaut überzogen ist. Soll einem klar machen, der Mick hat's richtig drauf. Die Gazelle-Typen haben aber nur 50 Euro, die sie ausgeben können. Und der Mick sagt trotzdem, ich will's schon noch ein bisschen pimpen. Und die so, okay, verrückt, dann pimpt das mal. Alle sind super aufgeregt, dann ist das Fahrrad fertig. Und weißt du, was der Mick gepimpt hat? Der hat eine Muschelkette hinten dran gemacht.
Aber ist das nicht wo sie dann das Licht ausmachen? Man stellt fest, dass es im Dunkeln leuchtet.
Ja, das wollte ich jetzt verschweigen, um die Pimperei kleiner. Jetzt hast du es ein bisschen, dann hat er es noch mit fluoreszierender Farbe angemalt. Aber das Fahrrad, also die erste Pimperei ist einfach hinten ein Fahrradkorb, wo auf Angelsehne 3 Muscheln gemacht sind, und das ist die Pimperei.
Was du halt für 50 Euro erwarten kannst.
Naja, aber dann soll er das einfach nicht machen, dann soll er lieber die Bremsen nochmal ölen oder irgendwas. Und dann kommt noch ein ganz trauriger Moment, der mich sehr berührt hat, nämlich es kommt noch ein Kunde mit so einem richtig ollen Tisch. So ein ganz normaler Flohmarkttisch, in Braun überlackiert, wahrscheinlich zu oft überlackiert, und der hat 50 Euro gekostet, der ist nicht mehr so schön, ich dachte, irgendjemand könnte den schön machen. Und dann passiert was richtig Verwirrendes. Der ist in der Werkstatt und alle Experten sagen nein. Der ist so hässlich, der ist es einfach nicht wert, den ganz zu machen. Ja, und dann sollte man meinen, na gut, dann wird der Bernd oder wie heißt mit seinem Tisch einfach nach Hause geschickt. Aber nein, dann kommt was richtig Krasses. Dann sagt die Holzfrau, es wäre schon eine richtig schöne Praktikantenarbeit. Und dann denkt man kurz, ach cool, dann machen die es selber nicht, weil die sind zu geil dafür. Aber der Praktikant schleift dem den Tisch ab, damit der schön ist. Aber das ist nicht das Ergebnis, sondern der Bernd oder wie heißt, soll den Tisch da lassen, als Geschenk. Damit der Praktikant sich daran abarbeiten kann. Und der kriegt auch dafür nichts. Also es gibt so einen Moment, wo er sich so einen Bilderrahmen aussuchen darf. Das findet aber Fahrradexperte Mick eigentlich nicht so gut. Also der wird im Grunde, wird der Kunde gezwungen, seinen immerhin dennoch 50 Euro werten Tisch dazulassen, damit der Praktikant von der Holzfrau sich daran abarbeiten kann. Und sie sagt dann noch als O-Ton, ich schicke Ihnen dann ein Foto, wenn der Praktikant damit fertig ist. Und ich denke so, hä, warum schickt sie ihm denn dann nicht den fertigen Tisch? Und der Manuel heißt da, glaube ich, sagt dann am Ende noch in die Kamera, er wäre sehr zufrieden mit dem Tag.
Und wer, ich denke so, wer ist jetzt der Manuel?
Der Bernd, mit dem der Tisch gehört. Entschuldigung.
Warum heißt der plötzlich Manuel?
Weil ich es mir hier aufgeschrieben habe. Ah. Der Manuel kommt also rein, wird gezwungen, seinen 50-Euro-Tisch zu verschenken, der trotzdem schick gemacht wird, aber ihm dann nicht mehr gehört, und sagt am Ende in die Kamera, es hat einen anderen Ausgang, als ich dachte, ich bin aber ganz zufrieden mit dem Tag. Und dann ist im Grunde mit dieser traurigen Geschichte, in der Hundeerziehung lernst du, du musst mit einem Erfolgserlebnis rausgehen. Aber hier wird mit der traurigsten Geschichte der Welt rausgegangen. Am Ende sagt Moderatorin Eva Brenner noch, heute ging es wirklich ganz schön heiß her in unserer Werkstatt, wo du einfach sagen kannst, nein, das ist schlichtweg falsch. Und dann ist die Sendung zu Ende.
Ich habe jetzt, also da wir jetzt fast auch in Realzeit darüber geredet
haben. Ja, tut mir leid, das war so gar nicht so lange, aber.
Vielleicht muss ich das jetzt gucken.
Es ist tatsächlich ein bisschen lässig, man denkt die ganze, also, und ach, was ich noch dringend sagen musste, was du nicht glaubst.
Oh, halt, ich sollte dich mal ansprechen, ja. auf die Warteecke.
Die Warteecke, ich redete doch von den 5 Leuten, die kaputte Sachen, die hat man nie wieder gesehen. Das waren nicht die Leute, die dann in der Sendung waren. Man sollte meinen, man stellt doch wenigstens den Manuel mit seinem Tisch und die Anne mit ihrem Gemälde dahin. Das sind, ich weiß gar nicht, was ist. Vielleicht stehen die da noch. Ich habe nämlich nochmal zurückgespult dann. Die Leute in der Warteecke, auch die Warteecke warten nie wieder gesehen, aber auch die Leute darin nicht. Und das sind definitiv nicht die Leute, die dann in der Sendung waren. Die haben einfach Menschen mit kaputten Leuten dahingestellt, um eine Warteecken-Hundeshow-Situation darzustellen. Es hat mir unfassbaren Spaß gemacht. Aber nicht, also nur, weil es so Olva.
Würdest du die Moderation übernehmen, wenn die jetzt...
Wenn ich die ganze Zeit Bananen laufen muss, nee.
Würdest du kaputte Dinge dorthin tragen?
Es wurde auch nicht genäht. Das war auch noch so eine Sache, wo ich dachte, was soll das denn? Meine Erwartungshaltung ist nähen. Ich mag Fachmann Uli auch nicht. Der ist ein sehr steifer, sehr ernster Typ. Und dann hat er aber, als er sich den Holztisch anguckt, hat er Pfannenhandschuhe an. Schwarze Handschuhe mit weißem Skelett drauf. Und man so denkt, aber Uli... Du bist doch der Uli, du bist der Strenge, der die ganze Zeit auch ein bisschen meckert und dauernd sagt, Sachen sind wertlos.
Pfannenhandschuhe mit F-U-N, oder? Ich habe gerade kurz Pfannen gedacht und überlegt, ob das sowas wie so Backofenhandschuhe.
Nee, ich bin auch verrückt. Guck mal, ich habe ein Gerippe auf meinen Händen.
Wäre das toll, wenn es so wie Backofenhandschuhe auch Pfannenhandschuhe gäbe.
Gibt's bestimmt.
Okay.
Du kennst dich ja mit in der Küche nicht aus.
Nee, deswegen.
Also es ist weird, es ist wirklich komisch. Ich hätte jetzt auch, nachdem ich es erzählt habe, nochmal Lust, es zu gucken. Aber es wird, wie gesagt, es wären nur Bananen gelaufen. Die Moderatorin hat auch nicht viel zu tun, außer dass sie dauernd sagt, Christine, du siehst wunderschön aus in dem 50s-Outfit. Was dann auch die Schmuckexpertin und der Fahrradexperte und der Uli nochmal gesagt haben. Also ich hatte großen Spaß, aber man lernt auch ein paar Sachen. Wie gesagt, dass die Perlen Eigenfett mögen, dass so ein Verdutenmalerei, bla.
Manche Sachen lernt man auch nur, wenn man sie dann googelt parallel.
Ja, aber das reicht, weil der Fachmann einfach sagt, naja, das ist im Grunde was man sehen kann.
Jo.
Also die Definition von jedem Bild. Also ich bin eigentlich dankbar. Es war so irre öffentlich-rechtlicher Moderation, also so falsch. Das Studio auch. Warum ist das gefliest? Also, aber mir hat's gut gefallen. Ich danke dir für diese Hausaufgabe.
Sehr, sehr gerne. Es war auch keine Bestrafung, sondern es war auch eher so eine Recherchegeschichte.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, vielleicht haben wir heute auch insgesamt sehr viel über Details geredet.
Ja, so sind wir gar nicht.
Aber so sind wir gar nicht.
Nee, aber man sieht mal, wie viel wir so drauf haben. Wir können Hass, wir können Liebe, wir können Details. Das war's. Aber das sind ja schon mal 3 schöne Sachen, die wir können.
Wir sind dann jetzt schon durch, oder?
Wir sind fertig. Nächste Woche gibt's wieder einen Gast.
Ja.
Ich freue mich. Und zwar Tokotronic-Sänger Dirk von Lotso. Der ist auch ein Hundespaziergang-Freund von mir. Und aber riesengroßer Buffy-Fan.
Was hat der für einen Hund?
Der findet meinen Hund gut. Achso, Entschuldigung. Nee, der ist tatsächlich, wir wohnen im gleichen Kiez und waren jetzt schon 2-mal spazieren miteinander, einfach weil der meinen Hund gut findet und weil der nett ist. Er ist ein wahnsinnig freundlicher, lustiger Mann. Na, du wirst ihn ja kennenlernen. Der ist vor allem großer Buffy-Fan, was gut passt, weil Buffy gerade 20-jährig ist.
Achso, ja.
Na, das sowieso. Der glotzt auch viel. Wir können mit dem, glaube ich, auch überall mit. Der guckt viel Serien. Aber weil Buffy, glaube ich, gerade, aber können wir nächstes Mal kicken, irgendwie 20-jährige Superjubiläum oder so hat.
Das kicken wir nächstes Mal.
Ja, dann wird auch eine neue Hausaufgabe vergeben nächste Woche. Und ja, wir versuchen positiv zu bleiben, aber ich will es nicht versprechen. Es gibt so viele Sachen, die man auch noch hassen könnte.
Aber das mit Kerner war irgendwie ein Irrweg. Also da denke ich nochmal nach, was ich daraus jetzt lernen kann aus diesem.
Ja, auch, dass du auch mal an mich denkst. Ich muss die Sachen auch gucken, die du vorschlägst. Ja. Vielleicht schlage ich mal wieder mehr Sachen vor. Lass es uns so machen, so, das wird besser sein.
Ja, ich glaube auch.
Liebe Zuhörer, danke, dass ihr durchgehalten habt, wenn ihr durchgehalten habt. Ja. Haben wir durchgehalten? An unserer Catchphrase arbeiten wir noch. Das wird heute auch nichts.
Tschüssi.
Bitte bleibt uns gewogen. Ich wollte es mal versuchen. Das ist es auch nicht, ne? Sag mal, wenn ich es in der richtigen Stimme, lass es mich nochmal mit so einer Kernerstimme sagen. Liebe dieser Zuschauer, bleiben Sie uns gewogen.
Nee. Das ist deine Kernerstimme?
Ich nicht? Oh, naja. Wir arbeiten daran. Vielleicht nächstes Mal. Tschö.
Tschüss.